Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, zum heutigen zweiten Sonntag nach dem Epiphaniasfest gehört die Erzählung von der Hochzeit in Kana, auf der Jesus mit seinen Jüngern und seiner Mutter mitfeierte. Brunhild Jochim hat eben die Geschichte vorgelesen. Indem Jesus auf diesem Fest Wasser in guten Wein verwandelte, zeigte er, worauf es Gott ankommt. Er will, dass wir unser Leben mit Freude leben, denn in ihm ist Freude, wie wir eben gesungen haben. Jesus will uns Grund geben, unser Dasein, unser Leben zu feiern. Und das gerade, wenn man, so wie ich jetzt, nach langer Krankheit zurückkommt in den Alltag, predige ich das heute Morgen vor allen Dingen auch mir selbst. Wir sollen selig sein oder glücklich, wie man dieses Wort Makarioi auch übersetzen kann. Wir sollen selig sein, was nach der Geschichte dieser Hochzeit, die wir gerade gehört haben, sogar heißen könnte, dass wir manchmal sogar auch weinselig sein dürfen. Natürlich nur, solange es nicht unserer Gesundheit schadet. Das versteht sich ja von selbst. Aber es ist im Johannesevangelium das erste Wunder, das Jesus wirkte, bevor er seinen Dienst als Retter der Welt, als Heiland und Erlöser antrat. Und danach fingen sie an zu glauben. Das ist doch bemerkenswert, dass ausgerechnet diese Hochzeit zu Kana das erste Wunder Jesu war. Das ist die erste Bibellesung, die zu diesem heutigen Sonntag gehört. Ein Sonntag, der in den Kreis der Christusfeste gehört, warum auch weiß gehängt wird nach der neuen Perikopenordnung und nicht mehr grün. Und die zweite Stelle, die Epistellesung für diesen Sonntag, den eigentlichen Predigttext für heute, den finden wir im 12. Kapitel des Römerbriefs. Und dieser Text, diese Worte verbreiten eine ganz andere Stimmung als das, was wir gerade von der Hochzeit zu Kana gehört haben. Lesen Sie also mit und hören Sie, was Paulus der Gemeinde in Rom geschrieben hat. Die Liebe sei ohne Falsch. Hasst das Böse, hängt dem Guten an. Die brüderliche Liebe untereinander sei herzlich. Einer komme dem anderen mit Ehrerbietung zuvor. Seid nicht träge in dem, was ihr tun sollt. Seid brennend im Geist. Dient dem Herrn. Seid fröhlich in Hoffnung, geduldig in Trübsal, beharrlich im Gebet. Nehmt euch der Nöte der Heiligen an, übt Gastfreundschaft, segnet, die euch verfolgen, segnet und verflucht sie nicht. Freut euch mit den Fröhlichen, weint mit den Weinenden, seid eines Sinnes untereinander. Trachtet nicht nach hohen Dingen, sondern haltet euch zu den Niedrigen und haltet euch nicht selbst für klug. Herr, ich bitte dich, segne du mein Reden, unser Hören und Verstehen. Amen. Liebe Gemeinde, da prasseln mindestens 15 oder sogar noch mehr ganz unterschiedliche Ermahnungen auf uns nieder. Völlig zusammenhangslos, scheinbar aneinandergereiht, lauter Imperative. Seid lieb zueinander, ehrt einander, hasst euch nicht, seid gastfreundlich, dient, brennt und so weiter. Seid geduldig in Trübsal. Ja, Paulus, geht's noch? Das ist zugegebenermaßen ziemlich viel für so einen Sonntagmorgen. 15 bis 20 Ermahnungen hintereinander, die beanspruchen die Aufnahmefähigkeit auch viel zu sehr. Wer seine Bibel dabei hat und weiterlesen wollte, der würde jetzt noch viel mehr Ermahnungen und kluge Ratschläge lesen. Und wahrscheinlich geht es Ihnen so wie den meisten, wenn man so Ermahnungen hört, auch wenn wir sie noch so dringend benötigen, auch wenn sie noch so angebracht wären oder sind, das ist doch anstrengend. Das geht dann ins eine Ohr hinein und aus dem anderen Ohr wieder hinaus. Das ist so, wie wenn ich zu meinen Kindern sage, setz eine Mütze auf, es ist kalt draußen, deine Haare sind noch nass, du hast dich wieder nicht geföhnt, du wirst sicherlich kalt werden und das führt in der Regel nur zu einem, oh Mann, so kalt ist es gar nicht draußen, ich habe eine gute Abwehr, ich muss mir meine Haare nicht föhnen, Vater, du hast keine Ahnung von nichts. Solche Ermahnungen, wie Paulus sie vorträgt, die vertragen sich nicht mit der Ausgelassenheit und Freude eines Festes. Und deshalb behält man die Geschichte von der Hochzeit zu Kana auch viel besser im Gedächtnis. Die gefällt uns auch viel besser. Und um eine Feier gelingen zu lassen, da haben Ermahnungen keinen Platz. Wir beleben eine Feier nicht mit Ermahnungen. Welchem Gastgeber würde es denn einfallen, auf seinem Fest seinen Gästen ständig mit Ermahnung anzukommen? Achtung, nimm bitte die Untersetzer unter das Glas, mach die Musik leiser, die Nachbarn, trink bitte nur den billigen Alkohol, krümmel nicht so alles voll. Das würde doch jede Stimmung ziemlich schnell kaputt machen. Ein guter Gastgeber muss doch davon ausgehen können, dass seine Gäste ein paar Grundregeln des Miteinanders von sich aus beachten und selber dazu beitragen wollen, dass das Fest gelingt. Also eine Feier kann man nicht mit Ermahnung beleben. Aber ein Mittel, um eine fröhliche Stimmung zu erzeugen, sind scherzhafte Bemerkungen. Witze, die zünden, die lösen schnell die Befangenheit und die Verkrampfung. Sowas wie, treffen sich zwei Jäger, beide tot. Und ein Fest ist dann gelungen, wenn die Gäste locker sind und aus sich herausgehen. Und mit Ermahnung gelingt das sicher nicht. Nun sehen wir an der Geschichte von der Hochzeit in Kana, dass Jesus uns zum Feiern zur Freude Mut machen will. Und Jesus sucht demnach nicht Menschen, die ihn mit Ernst und bittersaurer Miene nachfolgen wollen, sondern Menschen, die ihm mit Freude, aus der Freude heraus nachfolgen wollen. Und wir kennen vielleicht die Redewendung, Menschen, die mit Ernst Christ sein wollen, die sind sehr selten. Und das ist ernsthaft gesprochen auch richtig. Wenn sich der Satz gegen unentschiedene oder gleichgültige Einstellungen dem christlichen Glauben gegenüber richtet, da ist das sicher angebracht. Aber im Sinne meiner Predigt heute Morgen möchte ich sagen, dass diese seltenen Menschen, die mit Ernst Christen sein wollen, meiner Meinung nach auch selten bleiben sollten. Denn ich wünsche mir viele Menschen, die mit Freude und die mit Fröhlichkeit Christen sind. Friedrich Nietzsche, ein berühmter Philosoph und ausgemachter Feind des Christentums, hat den Ausspruch geprägt, hätten die Christen wirklich einen Erlöser, dann sähen sie erlöster aus. Und diesen Satz sollten wir Christen immer wieder gut hören. Und ich habe kürzlich eine Abwandlung des berühmten Jesuswortes gelesen, wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen. Da wird garantiert lang und breit geklagt und gejammert. Über Finanzierungsprobleme, über schlechte Organisation, über unmögliche kirchliche Stellungnahmen, über Kollegen und natürlich über viel zu viel Arbeit. Wir Christen haben kein Problem mit Problemen, aber oft genug Probleme mit der Freude. Kennen Sie ein Bild, also ich meine ein klassisches Kunstwerk, auf dem ein lachender Jesus zu sehen ist? Ein leidender Jesus, ein sterbender Jesus, ein ernster Jesus. Millionenfach, aber einen lachenden oder wenigstens einen lächelnden, einen fröhlichen Jesus gibt es nicht. Das Evangelium heißt aber frohe Botschaft. Und von Jesus Christus müsste doch von Natur aus Freude, Fröhlichkeit und Lachen ausgehen und hervorrufen. Und liebe Gemeinde, Glauben, der Glaube und Lachen, das sind in der Tat ganz verwandte Lebensäußerungen. weil Lachen hat etwas Befreiendes. Und umgekehrt, wenn wir von einem Menschen sagen, der hat nicht viel zu lachen, dann meinen wir, dass er von Problemen niedergedrückt wird. Ein Glaube, der sich aber auf Gott verlässt, der stärker ist als all meine Probleme, der befreit mich und schenkt mir folglich immer wieder was zum Lachen. Und glauben Sie mir, mein Glaube hat mir auch im vergangenen Jahr immer wieder trotz vieler Trübsal Grund zur Freude und zum Lachen Anlass und zur Hoffnung gegeben. Und darum will ich mein Leben jetzt viel bewusster leben, es als ein Geschenk verstehen und auch es jeden Tag wie ein Fest leben und feiern. Also zu einem gelungenen Fest gehören lachende Gäste, die ein Stück aus diesem Überfluss heraus leben. Und auf einem Fest erleben wir, dass unser Leben mehr ist als der Alltag. Wir kommen raus aus dem Alltag, brechen aus. Die Sorgen, die Eintönigkeit des Alltags lassen uns Feste vergessen machen. Und deswegen, oder vergleichbar, ist die frohe Botschaft von Gott, dass unser Leben eben mehr ist. Und aus diesem Grund lädt uns der Glaube zum Feiern ein. Der Glaube befreit, wie ein herzhaftes Lachen befreit. Das ist meine Aussage heute Morgen. Das Evangelium von Jesus Christus lädt zum Glauben ein, der mich befreit. Und ein Witz lädt zum Lachen ein, der mich für einen Moment ebenso befreit. Und demnach müsste die frohe Botschaft Ähnlichkeiten mit einem Witz aufweisen. Das Kennzeichen eines Witzes ist die Pointe, die Lachen auslöst. Eine überraschende Pointe. Und auch das Evangelium besitzt diese überraschende Pointe, die Glauben auslöst. Jesu Auferstehung am Ostermorgen. Diese Pointe lacht den Tod und den Teufel aus. Vielleicht kennen Sie die Tradition des Osterlachens. Darum, das ist die Pointe des Glaubens. Das Lachen nach einem Witz, das kann man nicht einfordern. Desgleichen kann man den Glauben bei der frohen Botschaft auch nicht einfordern. Viele Menschen haben sie gehört und sind dennoch nicht zum Glauben gekommen. Und es gibt auch immer wieder Leute, die bei einem Witz dreimal lachen. Einmal, wenn er erzählt wird, einmal, wenn er erklärt wird und einmal, wenn sie ihn verstanden haben. Wer aufgrund der frohen Botschaft einen zum Glauben kommt, das ist so wie, wenn einer einen Witz gehört hat, der ihn zum Lachen reizt. Die frohe Botschaft von Jesus Christus, die reizt uns zum Glauben. Und wenn einer einen guten Witz gehört hat, dann will er den weitererzählen. Und wenn wir von der guten Botschaft ergriffen sind, zum Glauben gekommen sind, dann wollen wir das weitererzählen. Und einer, der einen Witz erzählt, der will nicht mehr, als dass die Zuhörer lachen. Und wenn wir von Gott erzählen, vom Glauben erzählen, dann wollen wir nicht mehr, als dass unsere Zuhörer auch zum Glauben kommen. Soweit, so gut. Aber was sollen jetzt diese 15 bis 20 Ermahnungen des Apostel Paulus, die da so hintereinander wie aus einem Maschinengewehr auf uns niederprasseln? Da vergeht einem doch eher das Lachen. Deshalb möchte ich einen Witz erzählen, der mir bei der Ermahnung von Paulus eingefallen ist. Eine Frau kommt zum Pfarrer und erzählt ihm ihre Sorgen. Nachdem sie 2 Stunden lang abwechselnd geklagt, geweint, gejammert, geschrien, zornig wurde, laut wurde, leise wurde, kraftlos geflüstert hat, sagt sie schließlich: Ach, Herr Pfarrer, jetzt geht's mir aber besser. Nun ist mir leichter. Ja, und auch meine Kopfschmerzen, die sind tatsächlich verschwunden. Und dann antwortet der Pfarrer: Nein, gute Frau, deine Kopfschmerzen sind nicht verschwunden. Die habe ich jetzt. Paulus sagt, nehmt euch der Nöte der Heiligen an. Und mit den Heiligen meint er schlicht und ergreifend die Gemeindeglieder. Da meint er dich und mich, sie und uns alle, die wir hier heute Morgen zum Gottesdienst gekommen sind. Wir, unsere Familien, unsere Kinder, wir sind die Heiligen. Und die Teilnahme und auch die Anteilnahme, das ist ein Geheimnis des christlichen Glaubenslebens und des Gemeindelebens. Wie ich meine Mitmenschen manchmal auszuhalten habe, mit ihnen zurechtkommen muss, so haben auch diese mich auszuhalten. Das kann bei einem Gespräch sein, aber auch bei vielen anderen Gelegenheiten. Halten wir uns gegenseitig aus, dann bedeutet das auch, dass wir uns gegenseitig halten. Das steckt ja auch in diesem Wort drin. Das finde ich einen ganz wichtigen Aspekt. Aushalten heißt auch, dass wir uns halten. Und wir kennen noch eine andere Bedeutung von aushalten, jemanden aushalten. Das heißt auch den Lebensunterhalt von jemand anders bestreiten. Und darum brauchen wir uns gegenseitig und wir brauchen alle diese christliche Glaubensgemeinschaft zum Leben, wo wir uns halten, wo wir uns aushalten, wo wir füreinander da sind. Und wenn wir so nochmal an diesen Witz von der Frau und dem Pfarrer denken, dann bedeutet Anteilnahme auch ab und zu mal was Unangenehmes für jemanden zu übernehmen. Ab und zu jemanden auch mal eine Last abzunehmen, ihn dadurch zu erleichtern. Und wir können ruhig sagen, auch ein klein wenig ihm Freiheit und Erlösung zu schenken. Wir leben alle davon, dass einer etwas für den anderen übernimmt. Und in meiner Krankheitszeit durfte ich das erleben, wie hier in der Gemeinde viele für mich und für meine Familie da waren, mich mitgetragen haben, mich gehalten haben, mich ausgehalten haben. Und ich sage an dieser Stelle von ganzem Herzen deutlich und laut Dankeschön und vergelt's Gott. Zu einer anderen Ermahnung des Paulus fiel mir eine andere Geschichte ein. Der kleine Max kommt schluchzend zur Mutter gerannt. Mutti, Mutti, Papa hat sich mit dem Hammer auf den Finger gehauen. Au, au, au. Die Mutter tröstet ihn und sagt, aber Max, deshalb brauchst du doch jetzt nicht zu weinen. Du hast dich doch gar nicht gehauen, dir tut doch gar nichts weh. Doch, schluchzt Max, doch, mir tut's auch weh. Zuerst habe ich ja auch gelacht. Aber dann hat der Papa mir eine geknallt, weil ich gelacht habe. Paulus sagt, freut euch mit den Fröhlichen und weint mit den Weinenden. Auch das ein Bild für gelungene Teilnahme und Anteilnahme. Wer lacht, wenn andere Schmerzen erleiden, wenn sich der Vater auf den Finger haut, der erntet Entsetzen. Und wer weint und jammert, wenn andere fröhlich sind und lachen, der dämpft die Freude derer, die sich freuen, die ihnen doch zu gönnen wäre. Und Schadenfreude ist sicherlich der eindeutigste Fall, wo mangelnde Anteilnahme aufs Schärfste geächtet wird. Der Vater fordert von seinem Sohn wahrscheinlich durch die Ohrfeige rigorose Anteilnahme. Ich habe mir wehgetan, batsch, tue ich dir auch weh. Und so will er ihn zum Mitgefühl zwingen. Aber wir sehen selbst an diesem Beispiel, wie lächerlich das ist. Und Glauben zu erzwingen, wäre genauso lächerlich. Und darum ist diese Anteilnahme und die Teilnahme miteinander an den Äußerungen unseres Glaubens, den Lebensäußerungen unseres Glaubens, wie Gottesdienste, wie Hauskreise, wie Gruppen, wo man sich trifft oder Aktionen, die man miteinander macht oder einfach auch nur die stille Zeit mit mir und dem Wort Gottes. Das sind die grundlegenden Tätigkeiten einer Christengemeinde und darum so wichtig. Darum freuen wir uns, wenn Eltern ihre Kinder zur Taufe bringen, über das neue Leben. Wir freuen uns, wenn zwei Menschen bei der Trauung sich das Ja-Wort geben, das Leben miteinander wagen wollen. Und wir trauern mit den Menschen, die einen lieben Angehörigen verloren haben und wollen ihnen so Trost spenden, weil wir aneinander Anteil nehmen, wenn wir zusammenkommen. und im besten Fall einander mit Ehrerbietung zuvorkommend sind. Dazu dienen diese Fülle von Ermahnungen, aus denen ich jetzt nur ein paar herausgegriffen habe. Sie sind sozusagen die Erinnerung daran, was zur Etikette und zum guten Ton bei einem Fest, bei einer Feier gehört. Und der Paulus will uns daran erinnern, wie man sich auf einem Fest, das ich christliches Dasein nennen will, benimmt. Und wenn wir unser Leben als fröhliche und befreite und erlöste und lustige Christenmenschen leben wollen, unser Leben ein Fest sein sollen, dann soll uns diese Geschichte von der Hochzeit in Kana daran erinnern. Jesus Christus lädt uns zum Mitfeiern ein. Er, der Zimmermannssohn aus Nazareth, lädt uns ein, an seinem Leben, an seinem neuen Leben als Christus und Retter der Welt teilzunehmen. Und er nimmt auch an unserem Leben teil. Und wenn wir meinen, dass es in unserem Leben wenig Grund zum Lachen gibt und kein Grund zur Freude da ist, dann soll uns diese Predigt und diese Geschichten daran erinnern, dass die Berichte über das Leben und Wirken Jesu eine frohe Botschaft, eine frohmachende Botschaft haben und wir deshalb auch fröhlich sein dürfen und sollen, weil er uns in jeder Lebenssituation trägt, hält und aushält. Gestern ist Geschichte. Morgen ist ein Geheimnis. Und heute ist das Leben. Und das Leben wollen wir feiern, so wie die Hebräer sich, wenn sie einander zuprosten, sagen, L'chaim, auf das Leben. So wollen wir mit Christus das Leben jeden Tag neu feiern. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.